Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa.
Im November gab es hier in Bielefeld die große Abschlusskonferenz für das Förderprojekt Open Innovation City. Und die Konferenz habe ich genutzt, um noch 4 Vordenker-Sonderfolgen für euch aufzunehmen. Ich saß dafür auf der Konferenz in einem mobilen Podcast-Studio, das war auf einer Rikscha aufgebaut. Und in diese Rikscha habe ich mir nach und nach spannende Gäste für kurze Gespräche reingeholt, die auf der Konferenz zu Gast waren. Und diese Gespräche veröffentlichen wir jetzt hier als Sonderfolgen vom Vordenker-Podcast. Und in dieser ersten Folge hört ihr 4 ExpertInnen aus der Region, die alle hier in Ostwestfalen-Lippe an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis arbeiten. Also einem sehr wichtigen Bestandteil einer Open Innovation City. Und wir starten mit der Frage, wie können aus Forschungsprojekten Startups entstehen?
Willkommen in der Interview-Rikscha, Tim Kampe, Professor für Allgemeine BWL, Wirtschaftsprüfung und Entrepreneurship an der Hochschule Bielefeld. Und du verantwortest dort auch die zentrale Gründungsförderung des Center for Entrepreneurship, das dafür auch vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Welche Rolle spielt offene Innovation dabei?
Ja, guten Morgen. Also, welche Rolle spielt offene Innovation dabei? Also tatsächlich komme ich ja von der Hochschule und wir betreiben Gründungsförderung an der Hochschule. Und für die Hochschulen stellt sich ja die Frage, wie quasi die Ideen, das Wissen, was an Hochschulen erschaffen wird, wie das den Weg in die Gesellschaft findet. Mhm. Und ein wesentlicher Punkt dabei ist tatsächlich das Thema Gründung. Weil viele Ideen, die halt irgendwo in der Forschung entstehen, dann eben transferiert werden können in Geschäftsmodelle und darüber quasi den Weg in die Gesellschaft finden. Ja, und die entsprechend offen dann dafür ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich das Thema Open Innovation ja auch in der Wirtschaft immer wichtiger geworden ist und dass mittlerweile nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleine Mittelständler im Kontext Innovation mit nicht nur den Hochschulen zusammenarbeiten, sondern eben auch mit Startups.
Und jetzt, Open Innovation, du hast es schon gesagt, es kommt eigentlich aus der Wirtschaft und jetzt gibt es die Open Innovation City und versucht es also als Stadt zu denken. Was würdest du sagen, welche Rolle haben dann Hochschulen oder auch Ausgründung von Hochschulen in so einem Stadt-Innovationsökosystem?
Ja, also die Hochschulen sind ja ein Stück weit auch Teil der Stadtgesellschaft. Und tatsächlich ist unser Slogan in der Transfer, im Bereich Transfer eben auch in die Region wirken und darüber hinaus, ja. Und Hochschulen müssen eben ein wichtiger Player eben in diesem Kontext in der Stadt sein. Ja. Und das heißt zum einen offen sein für die Entwicklungen, die in der Stadt sind, für die Probleme, die in der Stadt sind, und dann gezielt eben für diese Probleme oder Herausforderungen in der Stadt auch Lösungen anzubieten und dafür zu sorgen, dass diese Lösungen dann eben auch in die Stadt Gesellschaft zurückkommen.
Ja. Und wie hast du die Open Innovation City, also das Projekt hier jetzt erlebt die letzten Jahre? Würdest du sagen, das ist schon in die Richtung gegangen, das hat da einen Fortschritt gebracht?
Auf jeden Fall. Also das Projekt war nicht nur eines der ersten eben, was in diese Richtung ging, sondern das tatsächlich, man hat es auch gemerkt, dass eben viele Protagonisten zum ersten Mal so an den Tisch quasi zusammengebracht worden sind oder in verschiedenen Workshop-Formaten. Also insofern begrüße ich das Format sehr. Und ich habe tatsächlich gehört, dass es ja auch fortgeführt werden soll. Und das freut mich natürlich sehr.
Genau, das wäre auch die nächste Frage. Wäre denn die Hoffnung? Also wie müsste sich noch weiterentwickeln? Was könnte die nächsten Jahre noch passieren?
Also tatsächlich, das Problem, was wir generell im Projektgeschäft haben an Hochschulen, ist, wir bekommen häufiger Förderung von der öffentlichen Hand, um eben bestimmte Fragestellungen dann für einen begrenzten Zeitraum zu entwickeln. Und wenn die Förderzeit dann abgelaufen ist, dann quasi sind die Strukturen auch wieder hinfällig. Das passiert leider gelegentlich und das ist etwas, was ich mir wünsche für das Projekt. Und wie gesagt, wo ich schon gehört habe, dass die Stadt wohl auch Verantwortung übernehmen will an der Stelle. Und das freut mich sehr, wenn ein Teil eben der geschaffenen Strukturen und Prozesse tatsächlich da bleibt.
Ja, ja.
Ja. Und was natürlich auch immer Ergebnis solcher Projekte ist, dann eben zu dokumentieren und nachvollziehbar zu machen, was man erarbeitet hat in der Zeit und das eben für andere auch nutzbar zu machen.
Genau, davon gibt's ja heute hier bei der Konferenz wahrscheinlich auch noch viel Neuigkeiten, wie es weitergeht und auch die ganzen Studien und Publikationen zum Anschauen. Alles klar. Dankeschön für den Besuch hier in der Rikscha und noch viel Spaß bei den Vorträgen und Workshops.
Herzlichen Dank.
Tim Kampe setzt also auf Ausgründung aus der Forschung und ein anderes Netzwerk hier in Bielefeld vernetzt bestehende Firmen mit Forschenden. Auch die können sich nämlich gegenseitig ergänzen und wie das hier funktioniert Und was aber die Schwierigkeiten sind, erfahrt ihr im nächsten Interview.
Hallo Annika Lemke. Du bist Transfermanagerin beim Think Tank OWL. Und ihr macht Forschung und Entwicklung für kleinere und mittlere Unternehmen in OWL und vernetzt sie mit Forschungsprojekten.
Ja, genau. Also wir vermischen eigentlich die Forschenden mit den Unternehmenden.
Und wie schwierig ist das? Also ich stelle mir vor, dass ja auch sehr unterschiedliche Arbeitsweisen und Arten von Menschen sind, die da zusammenkommen.
Das ist definitiv so und deswegen gibt es uns ja auch. Also Kooperationsprojekte gab es immer schon, auch vor allen Dingen an der Hochschule Bielefeld, aber auch an der Universität Bielefeld. Aber, also ich selber komme aus der Wissenschaft, ich kenne solche Projekte auch, ich habe in Kooperationsprojekten gearbeitet und oft ist die Kommunikation auch in der Projektanbahnung, in der Planung des Projekts schon eine Hürde oder man erreicht sich nicht gegenseitig oder man versteht ganz unterschiedliche Dinge zu bestimmten Worten. Zeitnah zum Beispiel kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Und uns gibt es eben, um genau diese Missverständnisse im Vorhinein einfach schon mal zu klären und auszuräumen, dass es am Ende für beide Seiten eine positive Erfahrung ist.
Mhm. Und wie genau arbeitet ihr da? Hast du vielleicht ein Beispiel, woran man das sehen kann, wie so Kooperationen zustande kommen?
Ja, es ist, wie die Leute zu uns kommen, ist immer unterschiedlich. Also zum Beispiel haben wir jetzt im Herbst die Denkbar-Reihe gemacht. Da sind wir in die verschiedenen Kreise gegangen, haben uns da Partner gesucht und haben Unternehmen eingeladen, an verschiedenen Workshops teilzunehmen. Aber auch so der Clou daran ist, dass wir uns immer Unternehmen auch einladen, die schon positive Transfererfahrungen gemacht haben. Also ich kann immer viel erzählen. Ich finde Transfer super. Ich finde Kooperationsprojekte super. Aber das Besondere daran ist, dass eben die Unternehmer den Unternehmenden dann erzählen, wie ihr Projekt gelaufen ist. Auch vielleicht ist nicht alles gut gelaufen, aber was hatten sie am Ende davon?
Mhm.
Und da kann es dann vorkommen, dass, also das ist unser Ziel, dass eigentlich den Gästen auf der Denkbar dann schon einfällt, woran sie vielleicht selber mal arbeiten würden und welche Problemstellungen sich eventuell auch eignet, um damit mit der Wissenschaft dran zu arbeiten. Und im besten Fall kommen die später nochmal auf uns zu. Wir machen erstmal eine Sondierung. Wir machen ein Beratungsgespräch, wir setzen uns mit den Leuten hin und gucken erstmal, was hat gerade Priorität. Manchmal ändert sich das auch nochmal. Und dann gehen wir los und suchen den passenden Forschenden, die passende Forschende dazu. Dann schreiben wir die an, machen so eine Kurzbeschreibung und dann setzen wir uns erstmal alle in einen Raum und lernen uns kennen. Es gibt auch einen Nasenfaktor, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Man muss sich verstehen für ein Kooperationsprojekt. Man muss gucken, dass beide die gleiche Idee entwickeln dafür und am Ende auch beide damit zufrieden sind. Und dann können wir starten.
Mhm.
Im besten Fall fällt uns auch noch eine gute Förderung dazu ein, damit es natürlich noch attraktiver auch für die Unternehmen sowas dann zu machen. Da fließt natürlich auch Zeit rein. Das muss man ganz klar sehen. So ein Kooperationsprojekt entsteht nicht aus Luft und Liebe und es ist auch keine Auftragsforschung, außer man deklariert es wirklich als Auftragsforschung, sondern man muss sich auch selber einbringen.
Mhm. Ja, ist ja eigentlich ein total anderer Weg, dann die Themen zu bestimmen für Forschende. Also wie geht ihr auf die zu? Ist es für die nicht vielleicht komisch oder fühlt es sich für die unwissenschaftlich an, so ein Thema aus der Wirtschaft zu bekommen, anstatt dass sie das in ihren normalen Themenfindungsprozessen entscheiden, woran sie forschen?
Ja, das kann passieren, aber das ist eben auch unsere Aufgabe. Hier soll keine ausgenutzt werden, sondern daraus sollen neue Forschungsfragen entstehen am besten. Und es hilft auch eigentlich nur sehr wenigen Disziplinen in ihrem Elfenbeinturm Grundlagenforschung zu machen, für die es gar keine Anwendung in der realen Welt gibt. Und eigentlich ist es eher befriedigend für die Forschenden auch, wenn sie sehen, okay, hier ist ein Problem, damit habe ich mich zwar noch nicht beschäftigt, aber ich habe einen ganzen Werkzeugkasten von Dingen, die ich dafür verwenden könnte, um eben dieses Unternehmen weiterzubringen und daraus selber eine Forschungsfrage zu generieren, auch zu publizieren im besten Fall, um da weiterzukommen.
Mhm. Also hat für beide Seiten eigentlich einen Mehrwert.
Absolut, ja. Das ist das Ziel.
Und so das Konzept der offenen Innovation, denke ich mal, ist dann vorprogrammiert in eurer Arbeit?
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich finde, insgesamt in Bielefeld gibt es ja so viele verschiedene Facetten und so viele engagierte Leute, die für sich einfach auch schon tolle Sachen machen. Und bei uns ist es einfach so, dass wir dann auch Menschen miteinander verknüpfen können, die dann gemeinsam noch viel tollere Sachen auf die Beine stellen können.
Mhm. Und was waren so deine Erfahrungen mit der Open Innovation City in den letzten Jahren?
Ja, das ist eben auch eine Facette, die es in Bielefeld gibt und die ich total schätze auch. Es gibt ganz viele interessante Veranstaltungen, die ich besuchen durfte, auch andersrum war auch Open Innovation City auf unseren Veranstaltungen präsent und wir haben immer wieder Punkte gefunden, wo man eben ins Gespräch gekommen ist. Mhm. Und der Fokus ist einfach auch unterschiedlich und dadurch ist es nochmal bereichernd, weil wir einfach in dem Fokus, gerade was so wirklich Gesellschaft, was die Bürger angeht, nicht so viel unterwegs sind.
Und wo würdest du die Hochschule im Optimalfall in so einer Open Innovation City sehen? Also das ist ja schon angedeutet, am besten nicht im Elfenbeinturm.
Nee.
Welche Rolle würde so ein Campus im Optimalfall spielen?
Also der Campus hat ein unfassbares Potenzial. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Gerade dadurch, dass es die beiden Hochschulen sind, die da eben präsent sind, die jede für sich eine Bandbreite an Themen hat. Und auch je nachdem, wie so eine Professur besetzt ist, sind die Professoren oder die Professorin auch nicht nur an einer Sache irgendwie interessiert. Und da gibt es viele, viele, viele Anwendungsmöglichkeiten und viel, viel Potenzial, was eben für die gesamte City dann genutzt werden kann. Mhm. Also ich sehe die schon sehr zentral und da müssen einfach die Türen aufgehen und es muss mehr, auch gerade was Vorurteile angeht, bei den Unternehmen sehen wir immer wieder, dass die sagen, auch mein Problem, das ist doch nicht interessant für Forschende. Warum sollte das für die interessant sein? Aber da kann man eben nochmal eine Stufe drüber gehen, um da eben dann interessante und kreative Lösungen auch zu finden.
Mhm. Was wären so Schritte, die vielleicht noch passieren müssen, um das noch zu verbessern? Vielleicht auch im Zusammenhang mit der zukünftigen Open Innovation City hier in Bielefeld?
Da müssen einfach die richtigen Köpfe aufeinandertreffen, glaube ich. Also da muss noch mehr Kommunikation stattfinden, um ein für alle stimmiges Gesamtkonzept zu entwickeln, wo jeder auch seinen Platz sieht und wo jeder am Ende auch weiß, wie kann ich beitragen dazu, dass das eine tolle Sache wird.
Alles klar. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Türen müssen aufgehen, hat Annika Lemke gesagt. Und genau dabei soll ja die Open Innovation City auch helfen. Mein nächster Gast hat da ein ganz ähnliches Projekt, aber in Paderborn, nicht in Bielefeld. Und er vermittelt da auch zwischen Forschung und Unternehmen. Und vor der Konferenz im November kannte er die Open Innovation City noch gar nicht, hat aber jetzt, als er sie kennengelernt hat, schon verschiedene Ideen für gemeinsame Projekte in der Zukunft.
Genau, herzlich willkommen, Michael Kemke von Innocent, einem Technologienetzwerk für nachhaltige Unternehmensentwicklungen, das Forschung und Wirtschaft verbinden möchte. Was genau ist euer Ziel und wie geht ihr dabei vor?
Unser Titel hoffentlich sagte schon aus. Also wir versuchen, Innovation voranzutreiben für Menschen letztendlich, von Menschen, aber natürlich im Unternehmenskontext. Und dazu nutzen wir insbesondere Forschungsergebnisse, was Teil unserer Mitgliedschaft sind, also Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir eben die kleinen, mittleren Unternehmen, die technologieorientiert bestimmte Dinge produzieren oder auch Software entwickeln. Und wir versuchen dann Ergebnisse sowohl von der Forschung in Richtung der Unternehmen zu bringen und das in Form von Projekten. Und auf der anderen Seite natürlich spannende Fragestellungen von den Unternehmen auch in Richtung der Hochschulen und der Forschungseinrichtung zu bringen. Wir sind eigentlich so eine Art von Schnittstelle, Gelenkstelle, sage ich mal, zwischen diesen beiden Akteuren.
Und warum braucht es das? Also warum klappt das nicht von alleine?
Da habe ich tatsächlich gerade ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte Freitag ein Gespräch mit einem Unternehmer und der sagte, ich habe jetzt schon ein paar Mal da angerufen und irgendwie kommt da kein Feedback bei der Hochschule oder ja, es verläuft sich irgendwie. Ich kriege da irgendwie keinen an die Strippe. Und unser Vorteil ist natürlich, dass wir die Landschaft, die Forschungslandschaft hier in OWL, aber bundesweit auch sehr gut kennen. Das ist unser Job. Und wir dann tatsächlich so eine Art von Lotsenfunktion haben. Und tatsächlich, am Freitag habe ich dann noch ein paar Mails geschrieben. Am Montag haben wir telefoniert und vorgestern, glaube ich, haben wir das Match zwischen Professor, Lehrstuhl und dem Unternehmen hergestellt. Mhm. Das heißt, innerhalb von nicht mal einer Woche ist dann letztendlich der Kontakt zustande gekommen und wir machen jetzt als nächstes den Schritt, dass man sich persönlich kennenlernt, direkt im Unternehmen und schaut sich das Problem oder die Vorstellung, die Idee, was das Unternehmen hat, an. Und dann findet sich hoffentlich ein Weg, den wir dann projektieren können und hoffentlich dann auch vielleicht über eine entsprechende Innovationsförderung mit unterstützen können.
Und es sind so ganz klassisches Netzwerken, Telefon, E-Mail und Kontakte herstellen oder welche Formate funktionieren da so?
Das ist so für uns das, was um gut präpariert zu sein als Netzwerkerin, Netzwerker, ist tatsächlich so, man muss halt kontaktfreudig sein, man muss viel unterwegs sein, man muss die Augen und Ohren offen halten, eben für die Kunden, für die Mitglieder bei uns im Verein, um dann letztendlich auch so etwas machen zu können. Ohne diese Vorbereitung ohne diese Grundarbeit wäre es nicht möglich, innerhalb so kurzer Zeit dann irgendetwas zu erreichen. Dann würde man tatsächlich irgendwie kalt was abzutelefonieren oder suchen. Mhm. Das können die auch. Das ist dann kein Mehrwert.
Ja, und seid ihr selber auch Forscher oder kommt ihr eher aus der Wirtschaft oder woher kam sozusagen die Initiative?
Innocent OWL hat ja jetzt seine 25 Jahre hinter sich, hat ein Jubiläum gefeiert und ich bin seit 2011 dabei. Wir sind insgesamt 11 Köpfe und wir kommen aus den unterschiedlichsten Professionen. Wir haben technische, wissenschaftliche Hintergründe aus den unterschiedlichen Bereichen. Maschinenbau, Agraringenieurwesen, Germanistikerin haben wir dabei. Also wir haben ein total breites Professionsprofil in unserem Netzwerk, also in der Geschäftsstelle. Das macht aber letztendlich auch die Spannung aus. Also Heterogenität, Unterschiedlichkeit fördert nicht nur, sage ich mal, in der Wirtschaft kreative Ideen, sondern tatsächlich auch bei uns als Akteure, die das vorantreiben.
Das ist ja jetzt echt ein langer Zeitraum. Die letzten 4 Jahre gab es ja dann die Open Innovation City als zusätzlichen Akteur in Bielefeld. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr davon profitiert, mit denen zusammengearbeitet? Wie lief das?
Das ist eine gute Frage, weil als ich eben hierher kam und ein paar Leute, die ich natürlich auch kenne, gesprochen habe, habe ich gesagt, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
Ach.
Nein, wirklich nicht. Jetzt komme ich natürlich aus Paderborn, aber habe natürlich auch sehr viel mit Bielefeld und OWL sowieso auch zu tun. Fand ich ehrlich gesagt schade, weil ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich kenne noch diese Agenda-Prozesse aus den 90er Jahren, die natürlich nicht so sehr um das Thema Digitalisierung sich drehten, sondern bürgerschaftliches Engagement. Wie kriege ich, sage ich mal, lokal, regional bestimmte Dinge entwickelt? Und deswegen bin ich sehr begeistert von solchen Formaten und solchen Prozessen. Und irgendwie ist das bei mir nicht angekommen. Mhm. Und ich will das jetzt gar nicht als Negativpunkt, aber dadurch, dass wir tatsächlich sehr viel gucken, was gibt es, passiert, ist das auf jeden Fall nicht bei mir hängen geblieben. Was ich schade finde für mich, weil ich hätte diesen Prozess, er ist ja jetzt nicht abgeschlossen, aber ich hätte ihn ganz gerne definitiv mit begleitet, weil es einfach spannend ist.
Da ist die Grenze zwischen Bielefeld und Paderborn manchmal doch größer, als man denkt.
Ob es an, ja, aus welchen Gründen auch immer, ja.
Ja, ja. Und wie kam dann jetzt der Kontakt oder die Idee, heute hierher zu kommen?
Ich bin angesprochen worden, glaube ich, hier in dieser Rikscha zu sitzen und etwas zu sagen.
Sehr schön, ja.
Und daraufhin habe ich tatsächlich einmal geguckt und dann habe ich angefangen, das mal genauer mir anzugucken und habe gedacht, meine Güte, wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen? Mhm. Ich kann jetzt keinen wirklichen Grund dazu ausmachen, ja. Aber es ist so gewesen.
Aber umso besser, dass es ja weitergeht. Was wäre denn dann der Wunsch? Also wie würdet ihr euch gerne einbringen oder davon profitieren? Was sollte es in Zukunft weitergeben?
Ich glaube, es ist tatsächlich gut und notwendig, so wie das bei uns in der Arbeit auch so ist. Dass, sag ich mal, die Akteure, das ist ja ein verteiltes Netz, sag ich mal, die jetzt diesen Prozess tragen, alle vielleicht nochmal gucken, okay, wen sollte man auch unmittelbar kontaktieren oder darauf aufmerksam machen. Mhm. Das ist ja auch unser Job, so etwas zu tun in unseren Kontexten. Und ja, ich würde mich gerne tatsächlich als Innozent dort einbringen, weil wir natürlich nicht nur mittelbar mit unseren Technologieprojekten, also im Bereich der Software, Elektronikentwicklung etc., sondern wir haben auch unmittelbar tatsächlich gerade ein Projekt in der Vorbereitung, wo es darum geht, Smart City, also Digitalisierung der Städte letztendlich dabei zu berücksichtigen, was ist mit Menschen mit Einschränkungen, ganz konkret Sehbehinderte und blinde Menschen. Da gibt es eine ganz klare Aussage von vielen Stellen, insbesondere vom Smart City Dialog vom BMI, die sagen, Digitalisierung darf nicht dazu führen, also der Städte, dass Menschen ausgegrenzt werden. Und wenn man sich anguckt, wie letztendlich, sage ich mal, der öffentliche Raum, aber auch in den Gebäuden oder auch der ÖPNV etc., wie die ausgestaltet sind, dann sind die natürlich ausgerichtet im Wesentlichen auf Menschen ohne Einschränkungen, egal welche Disposition, kognitiv, sensorisch etc. Und wir müssen darauf achten, dass die Digitalisierung der Städte das nicht zementiert, dadurch, dass letztendlich das nicht mitgedacht wird. Und unser Projekt zielt gerade darauf ab, eben quasi intelligente Infrastruktur, sprechende Infrastruktur zu schaffen, sodass Menschen mit Seheinschränkungen und blinde Menschen in der Lage sind, sich eigenständig von A nach B zu bewegen. Und das ist eine riesen Herausforderung. Das klappt aber mit Hilfe von Digitalisierung und Technologie. Man muss es nur mitdenken. Und das ist total wichtig. Mhm. Also insofern, Ihre Frage war, wie einbinden? Ich glaube, es ist gut, so das, was an Aktivitäten da ist, was einzahlt auf Ihr Hauptthema Smart City, Bielefeld, vielleicht Bielefeld natürlich weiter im Blick zu behalten, aber vielleicht auch ein bisschen weiter zu gucken, auch räumlich weiter zu gucken, um zu sagen, okay, was zahlt eigentlich an Aktivitäten von anderen auch auf unser Thema ein? Ja. Und dann kommen dann solche Leute wie ich vielleicht, sagen wir mal, zufälliger, gelenkt zufälliger dann auch auf Sie zu.
Mhm. Und das Projekt ist jetzt erstmal konkret in Paderborn geplant, auch in Kooperation mit Wirtschaft und Forschung, oder wie sieht das aus?
Das ist ein Netzwerkprojekt. Ja. Das ist, hat bundesweit Partner. Das ist aber tatsächlich so im Fokus der Hauptplayer, die da das treiben, ist es für in OWL angesetzt, hat aber, wie gesagt, aus dem Bereich der Verkehrstechnik, im Bereich der Indoor-Navigation, also bundesweit Partner. Wir sind, ich glaube, 14 Unternehmen, zurzeit 2 Hochschulen. Der Deutsche Blindenverband ist dabei und auch ein paar andere Partner. Also ja, wir treiben das hier aus OWL heraus, aber sind bundesweit aufgestellt.
Ja, ich sehe, es gibt noch Wachstumspotenzial für die Open Innovation City Bielefeld und schon erste neue Projekte. Denen ist doch gut zu hören.
Definitiv. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Schnittmengen und Möglichkeiten, daraus Projekten zu machen, Aktivitäten, Maßnahmen, das muss ja nicht immer weiß Gott was sein und große, kostspielige Dinge. Aber es lohnt sich, sich zu bewegen.
Alles klar. Dankeschön.
Gerne.
An solchen Smart City Projekten wie Michael Kempis es plant, arbeitet auch mein nächster Gast, der mich bei der Abschlusskonferenz in der Interview-Rikscha besucht hat. Er kommt vom Fraunhofer Institut und hat erklärt, wie technische Systeme direkt in der Stadt getestet werden. Herzlich willkommen, Jürgen Jasperneite, Beirat in der Open Innovation City und vom Fraunhofer IOSB INA, ein schwieriger Name, viele Buchstaben, aus Lemgo. Dort habt ihr unter anderem ein Reallabor und testet eine Menge Sensoren und technische Systeme. Vielleicht kannst du einmal erklären, welche Projekte gibt es aktuell und mit welchen Partnern arbeitet ihr dort zusammen?
Ja, wir haben als Fraunhofer-Institut erstmal 2 verschiedene Ausrichtungsbereiche. Das eine ist der Bereich Industrie, das andere ist der Bereich Future City Solutions, um den es heute, glaube ich, stärker geht. Und dort haben wir uns eine digitale Infrastruktur über die Jahre auch aufgebaut, auf die wir dann verschiedene Anwendungsfälle auch praktisch und dann auch auf Dauer realisieren und auch betreiben können. Das fängt an von Parkleitsystemen über Hochwasserinformationssystemen. Es geht in Richtung Müllentsorgung, Versorgung. Es geht in Richtung Passantenfrequenzmessung. Also alles das, was so im Smart City Kontext mit dem Stichwort IoT-Technologien verbunden wird, können wir dort relativ einfach aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit der alten Hansestadt Lemgo auch im öffentlichen Raum durchführen und betreiben.
Wie sieht denn diese Kooperationsvereinbarung aus? Also ich stelle mir vor, dass es ja auch nicht immer so einfach ist, wenn man sagt als Institut so, wir möchten jetzt hier einen Haufen Technologie installieren in der Stadt. Da gibt es ja wahrscheinlich auch viele Hürden auf dem Weg dahin.
Jetzt haben wir mit Lemgo den Vorteil, dass die Stadt überschaubar groß ist und deswegen auch die Entscheidungswege kurz sind. Wir hatten ja mal vor 2 Jahren, dann nochmal 3 Jahre zurück, schon ein öffentlich gefördertes Projekt mit Lemgo. Das nannte sich auch schon Lemgo Digital, wo wir die Grundlagen legen konnten, auch was die Datennutzung im öffentlichen Raum angeht. Aus der Zeit stammt auch eigentlich die Vereinbarung, dass wir natürlich immer mit vorheriger Ankündigung und Absprache auch neue Anwendungsfälle im öffentlichen Raum ausführen können. Mhm. Selbst dann, wenn das jetzt für die Stadt selber erstmal keine direkte Nachfrage gibt, sondern eher als Versuchsraum für uns. Mhm. So, und da muss man natürlich schon gucken, wir müssen immer wieder auch den Nachweis erbringen, dass wenn wir über bestimmte Sensorik, kamerabasierte Sensorik, dass wir das ganze Thema Datenschutz und Privacy auch alles beachten. Das ist uns da selbst ja auch ein Anliegen, weil ansonsten auch diese Lösungen nicht übertragbar wären. Die sind ja bei uns da in Lemgo erstmal zur Erprobung, aber das Ziel ist ja immer dann, andere Kommunen zu zeigen, so kann es gehen, ihr könnt euch das auch angucken live. Und wir wollen als Fraunhofer natürlich auch immer diese Transferierbarkeit ganz vorne und ganz oben stehen haben, weil sonst ist es ja relativ witzlos.
Ja, der Transfer ist ja ein super großes Thema aktuell im Smart City-Bereich. Ja. Wie funktioniert das denn bisher? Also wie viele Städte haben Lösungen aus Lemgo schon übernommen, nachdem das dort erprobt wurde?
Das hängt sicherlich von dem eigentlichen Anwendungsfall ab. Ich würde mal sagen, wir haben schon auch ein Netzwerk von mehreren 10 Kommunen, wo wir dann auch häufig mehr als einen Use Case ausrollen. Das sind aber auch teilweise immer solche Wellenbewegungen. Das heißt, manchmal sind bestimmte Use Cases irgendwie zeitlich stark nachgefragt, dann andere. Und so gehen wir auch so mit so Wellenbewegungen eigentlich auch durchs Land. Wir haben viele regional kleinere, Bielefeld selbst auch als Stadt, wo wir einiges gemacht haben. Wir haben aber auch andere Großstädte in Deutschland, Köln beispielsweise, wo wir verschiedene Sachen schon gemacht haben.
Ja, und welche Use Cases sind im Moment stark gefragt oder welches Thema ist im Moment besonders interessant?
Also im Moment ist ein Thema, das ist diese ganze Starkregen-Warnsysteme ist sehr nachgefragt von den Kommunen, weil die natürlich im Sinne ihrer Fürsorgepflicht jetzt und Klimaveränderungen auch hier Handlungsbedarf haben. Die werden ja teilweise auch durch regulative Vorgaben, müssen sich die Kommunen damit beschäftigen. Das heißt, die sind erstmal alle daran interessiert, nicht nur das, was sie ohnehin machen, also beispielsweise Hochwassergefahrenkarten, das gab es eigentlich schon immer, jetzt auch digital, sondern auch so Live-Systeme zu haben, die die Bürger oder auch die Behörden mit und Organisationen mit Sicherheitsauftrag, Feuerwehren und so weiter in die Lage versetzen, so eine Situation selber zu erfassen und dann Vorkehrungen zu treffen.
Ja.
Das ist im Moment so ein Thema, was interessanterweise dann sich wie so ein roter Faden überall dann durch die Kommunen, klein wie groß, durchzieht.
Also sind es im Prinzip ja Technologien oder Infrastrukturen, die offene Innovation oder Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren auch erst ermöglichen. Welche Rolle spielt denn dieses Konzept der offenen Innovation für euch, für eure Arbeit?
Also für mich ist es jetzt das Thema Open Innovation ist natürlich für mich jetzt erstmal auch sehr stark mit dem Schlagwort Beteiligung oder Partizipation verbunden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie jetzt so eine Innovation, das ist für mich eben nach Schumpeter immer noch eine im Markt erfolgreich umgesetzte Idee. Also im Markt erfolgreich umgesetzt heißt ja, dass irgendein Akteur wirklich im Markt erfolgreich damit wurde. Und das Open Innovation Umfeld ist für mich eigentlich in dieser frühen Ideenfindung und vielleicht in der Begleitung solcher Prozesse. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich der Bereich, wo Open Innovation eine Rolle spielt. Also dann, wenn es darum geht, Bedarfe zu ermitteln, Bürger breit zu beteiligen, Kreativpotenzial vielleicht für Ideen zu verwenden. Und sobald das aber jetzt weiter hinten in den Trichter sich konkretisiert, dann führt das ja in der Regel immer irgendwie dazu, dass irgendeine Institution, eine Kommune oder auch ein Unternehmen oder Unternehmensverbünde jetzt ein Produkt oder einen Service generieren müssen. Und dann wird das ja schon auch wieder sehr spezifisch und nicht mehr so open.
Aber warum? Also muss das so sein? Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die sagen, wir brauchen mehr offene Daten, wir brauchen freie Software und wir müssen auch eigentlich auch mit denen auch in der Praxis sozusagen das teilen.
Man darf das nicht verwechseln, das Open Innovation und Open Source Produkte. Am Ende, wenn jetzt eine Kommune zum Beispiel, das ist ja auch eine der Vorgaben der Bundesregierung bei allen Smart City Projekten, dass zum Beispiel für das Thema Datenplattformen immer eine Open Source Lösung einzusetzen ist. Jetzt muss man aber bei genauem Hinsehen auch verstehen, das heißt ja nicht, dass das alles for free ist. Das heißt ja nur erstmal, dass jeder irgendwie einen Einblick in diese Technologien hat. Am Ende möchte aber eine Kommune ja jetzt nicht irgendwie in Open Source Zugriff haben, sondern die wollen eine Implementierung haben, die dann idealerweise 24/7 ihren Dienst tut. Und zwischen dem, dass jetzt irgendetwas Open Source vorliegt und dem, dass etwas 24/7 zuverlässig läuft, ist schon nochmal
ein... Ja, du brauchst immer noch einen Betreiber, ne? Aber das Produkt kann dann trotzdem
offen sein. Ja, aber das ist nicht einfach so, dass ich das nehme und kompiliere das und dann geht das. Häufig muss ich ja noch was dranbauen, rumbauen, Schnittstellen und so weiter. Auch dabei entsprechend berücksichtigen. Was ich sagen will, da ist häufig auch noch mindestens ein Engineering-Schritt notwendig, um dann von einer Open-Source-Lösung oder Open-Source-Lösungen zu einem, in Anführungsstrichen, Produkt zu kommen, was dann bei mir in irgendeinem Rechenzentrum dauerhaft läuft.
Mhm.
Und die Betreiberfrage muss dann auch noch gelöst werden.
Ja, ja, alles klar. Also offene Innovation, vor allen Dingen in der Ideengenerierungsphase. Habt ihr da konkrete Methoden oder Prozesse, wie ihr da mit anderen zusammenarbeitet?
Also wir haben das häufig so thematisch gemacht, wie auch hier bei OIC, dass wir bestimmte Themenbereiche, wo man sagt, also es ist etwas, was zum Beispiel die breite Bevölkerung interessiert, dass wir dann auch über bestimmte Workshop-Formate dann breit und dann etwas fokussierter mit den Betroffenen auch gesprochen haben, gearbeitet haben und sie aber dann auch über den weiteren Verlauf immer noch auch informiert haben, mhm, weil unsere Erfahrung ist, dass häufig nach so einer gewissen Anfangseuphorie, wo man relativ einfach viele mobilisieren kann, dann, wenn es irgendwie dann doch ein bisschen länger dauert, weil das auch gründlich gemacht werden muss und auch ein bisschen Arbeit ist, wird dann die Anteilnahme etwas geringer, ist aber auch grundsätzlich nicht schlimm. Also das haben wir schon häufig gemacht, wurde ja jetzt hier auch für bestimmte Themen so in der Art durchgeführt.
Mhm. Was denn die Open Innovation City auch im Beirat begleitet? Wie hast du dieses Projekt verfolgt und wie hast du es erlebt?
Also ich habe das jetzt erstmal natürlich primär über das, was mir jetzt zur Verfügung steht, also über die Beiratssitzung, die Informationen, die dort da waren, aber auch die vielen schriftlichen Dinge, die dort ausgearbeitet worden sind. Ja, ich habe das jetzt eigentlich so wahrgenommen, dass das ist natürlich auch immer, war ja auch ein Forschungsprojekt. Das ist ja auch immer irgendwie nochmal ein gewisses Experiment, inwieweit jetzt bestimmte Innovationsmethoden denn auf den jetzt in diesem Fall Stadtraum anwendbar sind. Weil Open Innovation gibt es ja in anderen Bereichen auch. So, und so, das ist mein Verständnis, dass das jetzt auch eine der Fragen war, wie wirksam oder zu was für neuen Einsichten oder auch Ideen kommt man, wenn man jetzt Open Innovation Ansätze auf das System Stadt anwendet. So sind dann ja eine Reihe von Feldern auch adressiert worden, hier Gesundheit, aber auch klassische Infrastrukturthemen. Bin ich nicht hundertprozentig auf dem allerletzten Stand, dass ich sagen kann, von der Wirksamkeit her, ob man jetzt sagen würde, ja, das hat jetzt irgendwie durchgezündet. Also man muss das zukünftig genauso machen. Aber ich bin mir sicher, dass einige dort entstandene Formate auch in anderen Kontexten so jetzt weiter verwendet werden können. Mhm. Also es ist auch eine Art von Transfer aus dem Projekt in andere Anwendungsbereiche.
Ja, ja. Und was wäre vielleicht eine Hoffnung oder wie könnte ihr als Institut auch noch davon profitieren, wenn die Open Innovation City weiter betrieben wird und weitergeht?
Also für uns ist es natürlich immer dann spannend, wenn es dazu kommt, dass man Vorstellungen entwickelt hat, wie man sich bestimmte Lebensbereiche eigentlich vorstellt. Und wenn dann so Fragen aufkommen, was gibt es dafür auf der einen Seite für technische Möglichkeiten, weil da gibt es ja auch eigenständige Innovationen, mit denen man Dinge heute anders machen kann wie vor einigen Jahren. Und auf der anderen Seite aber auch, was ergeben sich denn eigentlich für Geschäftsmodelle, zum Beispiel durch die intensive Datennutzung und auch für wen?
Mhm.
Ja. Meine Erfahrung zeigt mir, dass viele Kommunen zum Beispiel mit dem Thema Datenkompetenz so in ihren operativen alltäglichen Tun noch nicht so richtig viel anfangen können, was aber auch nicht überraschend ist, weil eigentlich haben die ja alle jetzt in den Sektoren bestimmte Services und Aufgaben zu erfüllen. Das ist auch noch eine Überzeugungsarbeit, glaube ich, oder eine Aufklärungsarbeit zu sagen, für deinen Service, den du jetzt in deinem Amt dort beispielsweise anbietest, könnte eine Digitalisierung, eine Verknüpfung von Daten ABC dazu führen, dass die Servicequalität besser wird oder ihr könnt mehr erreichen mit gleichem Ressourceneinsatz. Da ist, glaube ich, noch ziemlich viel Potenzial.
Mhm.
Ich glaube, so ein Thema wie Open Innovation City oder auch solche Reallabore, die könnten da einen wichtigen Beitrag leisten, das jetzt nicht nur auf so einem PowerPoint-Level zu machen, sondern wirklich anfassbar, was dann wieder andere, sag ich mal, Entscheidungsträger von anderen Kommunen vielleicht auch dann veranlasst zu sagen, also jetzt kann ich mir das vorstellen, das ist zwar nicht so wie bei uns, wir sind größer, wir sind kleiner, wir sind anders, aber jetzt habe ich die Idee irgendwie verstanden und es ist jetzt nur noch so eine Adaptierbarkeit oder Adaptionsaufgabe notwendig und nicht irgendwie das 145. Mal die Erfindung des gleichen Rades.
Ja, ja. Ja, genau. Vielleicht gibt es irgendwann noch weitere Open Innovation Cities und noch andere, die sich vielleicht von Bielefeld was abschauen, wer weiß.
Ja. Das wäre gut.
Alles klar. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Das war Jürgen Jasperneiter vom Fraunhofer IOSB INA aus Lemgo. Und ich habe aus diesen vier Gesprächen gelernt, dass Forschung und Wirtschaft in der Region sich zwar schon ziemlich gut ergänzen, aber dass es auch nur funktioniert, wenn es Menschen gibt, die genau daran arbeiten und sich dafür einsetzen. Und dass es dafür eben Netzwerkarbeit und Vermittlung braucht, weil es von alleine scheinbar noch nicht klappt. Und in der nächsten Sonderfolge mit Interviews von der Abschlusskonferenz schauen wir genauer auf die Unternehmen in der Region und fragen uns, welche Rolle spielt Open Innovation schon jetzt im Mittelstand in Ostwestfalen-Lippe und was müsste sich da in den nächsten Jahren vielleicht noch tun? Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, die nächste Folge interessiert euch auch. Bis dahin!
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.